Einen wunderschönen guten Abend. Lass uns zusammen noch beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Gott, unser Vater, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar dafür, dass du uns ein wunderbares Buch geschenkt hast. Danke dafür, dass wir in einer Zeit leben dürfen, wo jeder von uns, jeder, der es möchte, so ein Buch in den Händen halten darf. Ja, danke dir, Vater, dass du dieses Buch, dass es heute noch genauso aktuell ist wie vor vielen, vielen Jahren. Und danke dir dafür, dass dieses Buch lebendig ist, auch heute noch. Und ich bitte dich, dass du uns deinen Segen schenkst. Schenke mir bitte Vollmacht, dass ich dieses Buch wirklich ja, groß machen kann vor all den Zuhörern und dass wir alle zusammen einfach erleben können und verstehen können, was du wirklich Großartiges in dein Buch, in die Bibel hineingelegt hast. Ich bitte dich um deinen Segen für diesen heutigen Abend. Amen. Wir nehmen Platz. Wie die meisten wissen, wir sind mit dem Römerbrief zum Ende gekommen und wir fangen heute etwas Neues an. Und der ein oder andere weiß schon, wir fangen an heute mit den Psalmen. Wir alle wissen, oder die meisten wissen, wir haben 150 Psalmen. Es würde uns wahrscheinlich für Jahre beschäftigen. Und deswegen haben wir jetzt etwas anders gedacht. Wir werden die Psalmen als so eine Art Lückenfüller benutzen. Wir wollen im neuen Jahr 2016 durch 1. Mose gehen. Und bis das alles soweit vorbereitet ist, wollen wir uns mit den Psalmen beschäftigen. Das heißt, wir werden vielleicht Psalm 1 bis 10 schaffen. Und irgendwann im Februar oder März fangen wir da an mit 1. Mose. Heute wird es darum gehen, dass wir eine Einführung haben in die Psalmen, dass wir so ein bisschen erleben und feststellen mit euch zusammen, was so in den Psalmen drinsteckt, was für ein Leben in den Psalmen drin ist. Und wir wollen heute auch noch, und ich hoffe, dass wir es schaffen, Psalm 1 mit euch zusammen betrachten. Psalm 1, über den habe ich schon mal gepredigt und deswegen werde ich über einige Dinge auch nur sehr grob drüber gehen. Wer eine Bibel hat, schlagt mal auf die Bibel bei den Psalmen. Wir wollen uns zuerst einmal mit dem Namen beschäftigen, weil es hierbei ja doch wichtig ist oder besonders ist bei den Psalmen. Hebräisch heißt das, ich glaube, ich kann es nicht richtig aussprechen, Sefer Tahilim oder Tachilim, ich weiß es nicht genau, aber bedeuten tut er so viel wie Buch der Lobpreisungen. Also wir haben ein Buch vor uns liegen, das ganz eng und ganz viel mit Lobpreis zu tun hat. Und Lobpreis und Anbetung, die geben auch diesem Buch ihren Charakter. Und wir können uns zwei Psalmen einmal aufschlagen. Einmal Psalm 103, ab Vers 20, 20, 21, 22. Und ich möchte das heute auch so den ganzen Abend über gestalten, dass ich etwas sage, aber dann, dass wir auch dahin gehen und gucken, wie ist es denn so in den Psalmen? Psalm 103, Verse 20 bis 22. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt. Gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Also loben ist mit enthalten. Und wenn wir Psalm 150 nehmen, was so den Abschluss bildet von dem ganzen Psalmen und auch so wirklich charakteristisch ist für das ganze Buch, Psalm 150, es sind nur 6 Verse, aber wir dürfen gespannt sein, was das Hauptthema ist von diesem Psalm. Dort heißt es, Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht, lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Laute, lobt ihn mit Tamburim und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln, alles was Odem hat, lobe den Herrn, Halleluja. Hauptthema, der Lob an unseren Gott. Und Loben ist wirklich ein zentrales Thema in den Psalmen. Und es ist sehr interessant, wie damit umgegangen ist, weil nicht jedes Mal und nicht immer ist uns Menschen nach Loben zumute. Manchmal wollen wir gar nicht loben. Ein weiteres Element ist die Anbetung in den Psalmen. Und Anbetung hat ganz viel mit Tempel und mit Heiligtum zu tun. Ja, angebetet wurde meistens damals im Tempel. Schlag mal bitte Psalm 95 auf. Psalm 95, Vers 6. Achso, ich muss wahrscheinlich ansagen, damit die oben mitkommen. Psalm 95, Vers 6. Kommt, geht irgendwo hin, also kommt mit mir mit, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Also auch da der Aufruf, es wurden ganz viele oder einige Wallfahrtslieder haben wir auch in den Psalmen, wo es auch darum geht, kommt mit mir mit, kommt mit zum Tempel, wir wollen dort Gott anbeten, wir wollen uns niederfallen, wir wollen uns beugen an dem Ort der Anbetung. Und deswegen können wir uns auch vorstellen, dass ganz viele Psalmen auch im Rahmen von diesen Tempelritualen vorgetragen wurden. Genauso wie wir es heute hier in den Gottesdiensten erleben. Ja? Wir singen hier einfach und so wurde es auch damals gemacht. Der Name in unseren Bibeln heißt ja bekannterweise für dieses Buch Psalmen. Ja? Und dieser Begriff Psalmen, der kommt nicht aus dem Hebräischen, sondern der kommt eher aus dem Griechischen. Griechisch heißt es dann Psalmoi und das bedeutet so viel wie, es sind gesungene Gebete, die dort aufgeschrieben sind, gesungene Gebete. Und Singen hat bekannterweise auch bei uns heute ganz viel mit Lyrik, mit Reimen zu tun und das genau finden wir in den Psalmen. Auch wenn wir es häufig aufgrund der Übersetzung nicht mehr so nachvollziehen können. Wir stellen fest, ja, es gibt so Wiederholungen, aber reimen tut sich das nicht immer. Manche Übersetzer haben versucht, da wieder einen Reim hineinzulegen, aber es war nicht immer möglich. Gesang, das kennen wir auch heute, ist immer wieder erfüllt mit ganz viel Gefühl. Also Gefühle spielen eine große Rolle in den Liedern, die wir hören oder die wir selber singen. Und das hat auch viel mit Bewegung der Seele zu tun. Das bedeutet meistens das Gefühl. Also die Seele ist in Wallung, Trauer, Freude und hin und her. Aber auch die Psalmen sprechen auch von einer Bewegung des Körpers. Zum Beispiel Psalm 30, Vers 12. Auch da bitte ich euch, das einmal aufzuschlagen. Ich lese nur die erste Hälfte, Psalm 30, Vers 12. Du hast meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast meine Klage in einen Reigen verwandelt. Und hier finden wir beide Aspekte. Zum ersten war ihm zum Weinen zumute und dann hat sich das Ganze gewandelt und es ist zu einem Reigentanz geworden. Ja, also dieses Reigen, wir wissen, die Juden haben eine ganz andere Mentalität wie wir. Ich habe das schon einmal erwähnt. Also wir freuen uns meistens innerlich. Also wir zeigen die Freude nicht nach außen. Aber wenn die Juden ein Fest haben und die gehen einfach so über die Straße und diese Freude kommt nach außen, dann umarmen sich auf einmal eine ganze Gruppe junger Männer, die sich einfach nur getroffen haben. Die gingen einfach nur über die Straße und dann springen die rum und schwingen das Bein und hin und her und singen irgendwelche Lieder dabei und nach 2, 3, 4, 5 Minuten ist es vorbei und die gehen in entgegengesetzten Richtungen einfach weiter. Das ist so den Juden so ganz normal. Wenn sie zur Klagenmauer gehen, dann sind das riesengroße Schlangen, die mit Singen und Springen und ihren Reigentänzen dann runtergehen zur Klagemauer. Das gibt eine Riesenspirale in der Klagemauer, die machen dann weiter und irgendwann fangen dann alle an zu beten. Das ist so bei den Juden Gottesdienst. Wir haben das etwas anders, aber bei den Juden ist es ganz normal. Und es sind, wie wir feststellen können, es sind keine Tänze, wie wir sie aus der Disco kennen. Und Walter hat das hier schon mal von vorne einmal angesprochen. Es sind keine Tänze, wo es darum geht, irgendwie körperbetont zu tanzen. Überhaupt nicht. Sondern es sind Reigen, die dort, es sind Gemeinschaftsrituale, die Juden einfach dort praktiziert haben. Wir wollen einmal betrachten, welchen Bezug die Psalmen zum Neuen Testament haben. Es wäre gut, wenn sich immer wieder zwei Leute finden könnten, Der eine bitte die Psalmen aufschlagen, der andere das Matthäus-Evangelium. Es ist nämlich so, dass mehr als 50 Psalmen im Neuen Testament zitiert werden. Also die werden wiederholt von jemandem. Viele Psalmen sind prophetisch, also die prophezeien die Geburt Jesu voraus, das Leiden Jesu, die Auferstehung Jesu. Und Jesus selbst zitiert auch viele Psalmen. Zum Beispiel beim Einzug in Jerusalem. Psalm 8, Vers 3, wäre ganz gut. Ich sehe hier Jugendliche und ich sehe da Jugendliche. Macht jemand von euch Psalm 8, Vers 3 und von euch jemand Matthäus 21, Vers 16? Jemand von euch? Macht das mal so nach der Reihe. Ja, genau. Schön laut.
Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Und deiner Bedränger würden es fein, den Krafttierigen im Schweigen zu
lassen. Okay, eigentlich geht es nur um die erste Hälfte. Und dann jetzt Matthäus 21, Vers 16. Ja, wir merken, Jesus wiederholt genau diese Passage aus dem Psalm. Und gut, wir haben jetzt einen Unterschied in der Übersetzung, aber fast wortwörtlich wiederholt Jesus das. Dann haben wir Psalm 118, Vers 26, bitte die nächste. Und auch da wieder der nächste. Und dann Matthäus 21, Vers 9. Psalm 118, Vers 26 und Matthäus 21, Vers 9. Das sind Jesu Worte über Jerusalem. Das reicht. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und dann Matthäus 21, Vers 9. Ja, hier ist es, ja. Und hier ist es nicht mehr Jesus, sondern das Volk wiederholt diese Worte aus den Psalmen. Dann finden wir Worte am Kreuz, die Jesus dann wieder sagt. Psalm 22, Vers 2 und Matthäus 27, Vers 46. Ganz bekannte Worte, Psalm 22, Vers 2. Also nur diese erste Phrase, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann Matthäus 27, Vers 46. Nicht alle auf einmal, bitte. Ja, also wir stellen fest, Jesus hat und überhaupt das Neue Testament, die Schreiber des Neuen Testaments nehmen die Psalmen sehr, sehr ernst. Und es war etwas, und wir, vielleicht ist jemand aufgefallen, es sind alles Zitate aus dem Matthäusevangelium, und da können wir feststellen, der Schreiber des Matthäusevangeliums schrieb an die Juden. Und deswegen war es ihm wichtig, Dinge zu erwähnen, die die Juden gekannt haben. Und das waren zum großen Teil die Psalmen. Es wird oft gesagt, dass die Psalmen die Bibel im Kleinen ist. Die Psalmen, diese 150 Psalmen, die wir haben, als ob das die Bibel im Kleinen ist. So, jetzt habe ich einen Augenblick mal. Martin Luther sagte darüber, ich möchte es einmal vorlesen. Der Psalter möchte wohl eine kleine Biblia heißen, darin alles aufs Schönste und Kürzeste, so in der ganzen Bibel steht, gefasst und zu einem kleinen Handbuch gemacht und bereitet ist, sodass mich dünkt, der Heilige Geist habe selbst die Mühe auf sich nehmen wollen und eine kurze Bibel und Exempelbuch von der ganzen Christenheit oder allen Heiligen zusammenbringen, auf das, wer die ganze Bibel nicht lesen möchte, also wer schneller durch die Bibel durchkommen möchte, hierin doch fast die ganze Bibel in ein kleines Büchlein verfasst hätte. Also wer nicht die ganze Bibel lesen möchte, bitte die Psalmen lesen und man hat die Inhalte der Bibel daran wiedergefunden. Es ist das umfangreichste, also das ja, das größte biblische Buch, was wir haben. Und fast alle biblischen Themen finden wir in den Psalmen. Wir finden eine ausführliche Lehre über Gott in den Psalmen. Wir finden viel über das Gericht Gottes, über das Zweitkommen des Messias, über Leiden und Auferstehung. Sogar über den Antichristen finden wir einiges in den Psalmen. Über die Wiederherstellung Israels schreiben die Psalmen und auch über das tausendjährige Reich. Aber auch ganz praktische Themen, das wissen wir, diejenigen, die die Psalmen auch einmal gelesen haben, Ermunterung im Glauben, im Vertrauen, Aufforderung und Anleitung zur Gottesfurcht, Hilfen und Vorbilder zum Gebet und Anbetung, finden wir alles in den Psalmen. Also wir finden fast alle Themen der Bibel in den Psalmen. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir die Bibel lesen, wir keinen Bogen um die Psalmen machen. Nur weil es so viele sind, es lohnt sich, die Psalmen zu lesen. Auch wenn vielleicht nicht alle auf einmal, aber immer wieder, dass wir zu den Psalmen zurückgehen, sie lesen und sie studieren für uns persönlich. Dass wir einfach beim Lesen darauf achten, was wird häufig wiederholt, was sind die Gefühle, die den Psalmisten bewegt haben, diesen Psalm zu schreiben. Ist er in Trauer? Ist er in Freude? Ist er in Verzweiflung? All das treffen wir auch in unserem Leben wieder. Es kann uns eine sehr, sehr große Hilfe werden. Wir wissen, ich habe es gerade schon angesprochen, die Psalme sind ein sehr, sehr persönliches Buch. Dort, wo man meistens alleine ist mit Gott im Gebet, das geben die Psalmen wieder. Gedanken und Gefühle, die man sonst niemandem anderen außer nur Gott alleine sagen würde, das finden wir in den Psalmen. In den Psalmen spielen sich alle Empfindungen wieder, zu denen ein Menschenherz fähig ist. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Johannes Calvin. Dieses Buch pflege ich, eine Zergliederung aller Teile der Seele zu nennen, denn ein jeder findet hier ein Spiegelbild aller inneren Regungen, die ihn bewegen. Ja, für wahr, hier schildert der Heilige Geist uns lebendig die Schmerzen, die Traurigkeit, die Befürchtungen, Zweifel, Hoffnungen, Sorgen, Ängste, Verwirrungen, kurz alle Regungen, durch die das menschliche Gemüt hin und her gezerrt wird. Die übrigen Teile der Schrift enthalten das, was Gott seinen Dienern aufgetragen hat, um es zu übermitteln. Also wir stellen einfach fest, dass die Psalmen uns ganz viel Gefühl vermitteln wollen. Und ich möchte zwei Beispiele dazu geben, oder besser gesagt ein Beispiel aus Psalm 6. Schlag den bitte auch auf. Psalm 6, ab Vers 1. Ein Psalm Davids. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Und du, Herr, wie lange? Wir wissen, David war ein Kriegsmann. David müsste eigentlich wissen, mit Angst umzugehen, aber hier war er wirklich erschrocken und voller Angst. Ab Vers 5 gehen wir weiter. Kehre doch wieder zurück, Herr. Rette meine Seele. Hilf mir um deiner Gnade willen. Denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Wer wird dich im Totenreich Lob singen? Ich bin müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht, also er ist immer wieder in Schweiß gebadet, die ganze Nacht über, benetze mein Lager mit meinen Tränen. Und wir können, wenn wir uns da hineinversetzen, Davids Not wirklich spüren. Ja, wir können uns, wenn wir in der gleichen Situation sind, wir können mit David wirklich mitfühlen. Das, was aber immer wieder durchdringt, in aller Not, das habe ich schon am Anfang erwähnt, in aller Verzweiflung, das ist, dass nach Not und Verzweiflung Dank, Lobpreis und Bewunderung kommt. In fast jedem Psalm triumphiert nach anfänglichem Kummer dann das Vertrauen in Gott. Und wir finden das in diesem Psalm genauso, ab Vers 8. Mein Auge ist verfallen vor Kummer, gealtert wegen all meiner Feinde. Weicht von mir, ihr Übeltäter, alle, denn der Herr hat die Stimme meines Flehens gehört. Erst war Verzweiflung und jetzt sagt er, Gott hat meine Stimme gehört, ihr dürft jetzt weg, ihr sollt jetzt weg, weil Gott auf mein Flehen gehört hat. Vers 10, der Herr hat mein Flehen gehört, der Herr nimmt mein Gebet an. Das ist eine Zuversicht, die David jetzt hier ausdrückt. Alle meine Feinde müssen zu Schanden werden und sehr erschrecken. Sie sollen sich plötzlich zurückziehen mit Schanden. Also zuerst war David erschrocken und verzweifelt und jetzt ist er zuversichtlich und jetzt dürfen sich die Feinde erschrecken, weil David ist voller Zuversicht, dass Gott ihm helfen wird. Und dann Psalm 30, Vers 12, diesen Vers hatten wir schon mal. Zu Anfang. Du hast mir meine Klage in einen Reigentanz verwandelt, du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet. Ja, immer wieder dieses Gegenspiel. Ja? Zuerst Klage und Weinen und dann Freude und ja sogar Tanzen. Diese Wandlung war deshalb möglich, weil die Verfasser immer wieder auf zwei Dinge geschaut haben. Immer wieder hatten sie zwei Dinge im Blick und das ist für uns sehr praktisch jetzt. Wie komme ich aus der Verzweiflung, aus der Klage, aus dem Kummer zur Freude? Wie soll das vor sich gehen? Und die Psalmisten schauten immer wieder auf zwei Dinge. Psalm 121, Vers 2. Zum einen war es die Schöpfung. Psalm 121, Vers 2. Dort sagt der Psalmist, meine Hilfe kommt von dem Herrn und dann der Himmel und Erde gemacht hat. Ganz einfach. Einmal nach oben gucken, einmal nach unten gucken. Und erkennen, Gott, Gottes Schöpferkraft hat das zustande gebracht, also kann er mir auch helfen. Und dann 124, Vers 8. Auch wieder so ein ähnlicher Wortlaut. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir merken, es ist sehr bedeutend, wie wir auf die Schöpfung schauen und welche Einstellung wir zu der Schöpfung gewinnen. Das Zweite, worauf die Psalmisten immer wieder geschaut haben, war die Erlösung, ihre persönliche Erlösung. Psalm 31, Vers 6. In deiner Hand befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Der Psalmist ist gefangen und er sehnt sich nach Erlösung, nach Befreiung, nicht nach Erlösung. Und er befiehlt sich Gott an, weil er darauf vertraut, Gott hat ihn erlöst. Psalm 71, Vers 12. Dort lesen wir, O Gott, sei nicht fern von mir, mein Gott, eile mir zur Hilfe. Auch da wieder eine Not, eine verzweifelte Not, in der der Psalmist ist. Und dann Vers 23 im selben Psalm. Erst die verzweifelte Not und jetzt, meine Lippen sollen jubeln, wenn ich dir Lob singe und meine Seele, die du erlöst hast. Auch da wieder der Blick weg von seiner Not und hin zu der Erlösung, die er erlebt hat. Und wenn Gott die Seele erlöst hat, dann wird er auch mich in meiner jetzigen Not befreien können. Also er wird mich auch da herausretten können. Und das dürfen wir genauso machen. Schaut Gottes gewaltige Schöpfung an. Schaut, was er wirklich geschaffen hat. Erinnert euch an den letzten Urlaub, wo ihr vielleicht in den Bergen wart oder vor dem Meer gestanden habt. Schaut einfach auf das, was Gott geschaffen hat. Und deshalb ist es auch wirklich sehr wichtig zu sehen, was für eine gewaltige Schöpferkraft Gott in 1. Mose hat. Er spricht und es ist da. Und es vergehen 6 Tage und die ganze Welt ist da. Ich meine, ist es ihm nicht möglich, ein Wort zu sagen und unsere Not ist weg? Ist es ihm nicht möglich, in 6 Tagen alle Probleme aus dem Weg zu räumen, wenn er die ganze Welt geschaffen hat? Müsste doch für ihn eine Kleinigkeit sein. Deswegen ist es sehr wichtig, da wirklich mit offenen Augen die Bibel zu lesen und aufmerksam in unseren Alltag das Ganze zu berücksichtigen. Wir wollen einmal auf die Verfasser der Psalmen eingehen. Ganz kurz, wir wissen, es einer, der die meisten Psalmen verfasst hat, mindestens 73 Stück oder mindestens 73 Psalmen, das war David. Welcher Psalm fällt euch ein, der von David ist, ganz bekannter? 23, genau. Da ist es sehr einleuchtend. Ein weiterer Verfasser ist Asaf. Er bekam von David den Auftrag dazu, den Ewigen zu preisen. Und dafür sollte er Psalmen schreiben. Mindestens 12 Psalmen kommen von ihm. Welcher Psalm ist von Asaf, der uns sofort in den Sinn kommt? 73, genau. Also erst einmal die Verzweiflung, in der mir geht es so schlecht und dem Gottlosen geht es so gut. Und dann später, ich will dich doch preisen, weil ich habe das Ende des Gottlosen gesehen. Dann haben wir die Söhne Korachs. Das ist sehr interessant. Ich habe selber gestaunt. Mindestens zwölf Psalmen kommen von ihnen. Schlag mal mit mir bitte zusammen 4. Mose 16, Verse 31 und 32 auf. So, jetzt bin ich auf die Hilfe von der Technik angewiesen. Oder ich schlage es mal eben selber auf. 4. Mose 16. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen. Und die Erde tat ihnen ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und allen Menschen, die Korach anhingen, und all ihre Habe. Also diese Söhne Korachs hätten eigentlich mit ihrem Vater untergehen müssen. Es ist vielleicht etwas umstritten, aber es ist sehr interessant, wenn wir 4. Mose 26 aufschlagen, Verse 9 bis 11, 4. Mose 26, Verse 9 bis 11, und die Söhne Eliabs waren Nemuel und Datan und Abiram, jene Datan und Abiram, die Berufenen der Gemeinde, die sich gegen Mose und gegen Aaron auflehnten, in der Rotte Korachs, als sie sich gegen den Herrn auflehnten. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt Korach, als die Rotte starb, als das Feuer 250 Männer verzehrte und sie zum Zeichen wurden. Und dann kommt Vers 11, aber die Söhne Korachs starben nicht. Starben nicht. Ja, hier steht, die Söhne Korachs starben nicht. Ah, starben nicht alle, okay, gut. Ja. Wie steht es in der Elberfelder? Das habe ich jetzt nicht gefunden. Starben nicht, ja, okay, gut. Zwei Übersetzungen gegen eine. Ja, nein, man kann drüber streiten, ob das jetzt wirklich diese sind, aber einige oder die Kommentatoren, die ich jetzt gelesen habe, tendieren dazu, sich einfach zu fragen, warum starben sie nicht? Warum ließ Gott gerade diese Söhne am Leben? Weil er etwas mit ihnen noch vorhatte. Und das ist wunderbar, auch für uns zu sehen, da ist ja ein verdorbener Vater, würden wir sagen, aber Gott kann mit den Söhnen noch ganz viel anfangen. Große Dinge, er hat sie dazu gebraucht, um sein Wort zu schreiben. Dann haben wir einen gewissen Ethan, Psalm 89 kommt von ihm, einen gewissen Heman, Psalm 88 kommt von ihm, dann Mose, welcher Psalm ist von Mose? Psalm 90, ja, und eventuell vielleicht 91. Und dann haben wir noch den Salomo. Jetzt wird es wahrscheinlich schwierig. Welcher Psalm kommt von Salomo? 72. Vielleicht, ja. Aber 127 ist eindeutig von ihm. Psalm 72, da ist entweder für Salomo oder von Salomo. Das ist dann so ein bisschen so eine Zwickmühle. Aber gut, das ist nur am Rande, das ist nicht so weiter wichtig. Die Psalmen werden zum Teil so eingeordnet, oder was heißt, die werden meistens so eingeordnet, als ob das fünf Bücher sind. Und das sind auch fünf Bücher. Wenn wir die Psalmen in einem Rutsch durchlesen, merken wir nach Psalm 41 irgendwie komisch. Irgendwie haben die Psalmen so ein anderes ein Thema oder einen anderen Schwerpunkt. Irgendwie ist es anders. Ja, wenn ich bis 41 immer Trost erlebt habe, auf einmal merke ich in 42, es spricht mich anders an. Ja, so ging es mir früher. Und das ist auch so, die Psalmen sind eigentlich 5 Bücher, die in einem Buch zusammengefasst sind. Und diese 5 Bücher haben jeweils immer wieder ein anderes Thema. Einige haben das auch so verglichen wie den Pentateuch Davids, Pentateuch, Penta 5, Teuchos Buch, also wie die 5 Bücher Mose, so auch die 5 Bücher der Psalmen. Und Psalm 1 bis 41, vielleicht könnt ihr mal Psalm 41 aufschlagen. In den meisten Bibeln ist es dann so, dass dann angesagt wird, ja, es ist das zweite Buch. Ja, also von 41 bis 42, da ist so ein gewisser Bruch da, da beginnt ein neues Buch. Und das Thema der ersten 41 Psalmen, man kann sicherlich darüber streiten, ich erwähne es einfach nur, ist ein ähnliches Thema wie in 1. Mose, der Mensch und die Schöpfung, die sollen dort thematisiert werden. Dann Psalm 42 und bis 72, ihr könnt auch da wieder aufschlagen, wenn ihr wollt, wenn es bei euch dann sowieso erwähnt wird, dass dort ein gewisser Bruch ist, ein neues Buch beginnt. Dort geht es wie in 2. Mose einmal um Drangsal, um die Not der Israeliten und einmal um die Rettung aus dem Land Ägypten. Dann haben wir 73 bis 89. Und da geht es wie in 3. Mose um Heiligtum und Heiligkeit, ganz viel. Psalm 90 bis 106. Psalm 90 ist sehr eindrucksvoll dafür. Es geht um Vergänglichkeit und Ewigkeit. Mose hat darauf hingewiesen, ja, also das Leben hat ein Ende. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und dann Psalm 107 bis 150, Deuteronomium, wie das 5. Buch Mose, Wort und Vollendung. Der jeweils erste Psalm, der beginnt so mit diesem Thema, und der letzte Psalm, der endet meistens mit einem Lob und einer Anbetung Gottes. Also Psalm 1 würde dann mit das Thema einleiten, das werden wir heute auch feststellen, und Psalm 41 würde dann mit einem Lob Gottes beenden. 42 wieder mit dem neuen Thema. Ich möchte einmal kurz auf die Sprache eingehen. Ich habe das eingangs schon ein bisschen erwähnt. Die meisten, vielleicht sogar alle Psalmen, sind in Hebräisch geschrieben. Und das ist sehr wichtig, das zu wissen. Hebräisch ist eine sehr bildhafte Sprache. Sie beschreibt nicht etwas, wie wir es im Deutschen hier haben. Sie braucht für eine Beschreibung nicht einen ganzen Satz, sondern ein Wort beschreibt ein ganzes Bild. So ist es im Hebräischen sehr häufig. Wofür wir im Deutschen einen ganzen Satz brauchen, reicht im Hebräischen ein ganzes Wort, einfach nur ein Wort. Ganz, ganz einfach, Psalm 23. Wir wissen, das ist ein kurzer Psalm. Im Hebräischen ist es so, der ganze Psalm sind nur 55 Worte. Ganz kurz. Also sind nur 55 Worte, der ganze Psalm ist alles gesagt, was in diesem Psalm drin ist. Im Deutschen brauchen wir dafür circa 300. Also wir brauchen für jedes Wort 6 Worte, um das Wort zu beschreiben. Und das ist einfach nur wichtig, das zu wissen, wenn wir durch die Psalmen gehen. Die Übersetzer haben viel Mühe gehabt, einfach nur diese Sprache auch wirklich richtig auszudrücken. Und deswegen ist es auch durchaus wichtig, wenn ich merke, okay, ich komme da einfach nicht weiter mit diesem Psalm, eine andere Übersetzung mal dazu zu ziehen. Weil es kann sein, dass es da etwas anders steht, weil es nicht ganz einfach ist. Etwas anderes, was, ja? Ich weiß es nicht. Muss passen. Ja, okay. Ja. Ich weiß es nicht. Ich muss passen. Habe ich mir nie drüber. Wenn ich mich so interessiert hätte wie du, dann vielleicht wüsste ich das, aber ich weiß es nicht. Aber es ist, also diese beiden Dinge, gerade bei Psalm 23, sollen uns einfach helfen, zu verstehen, warum werden Dinge so beschrieben in dem Psalm? Ja? Also die hebräische Sprache ist sehr bildhaft. Die Psalmen sind sehr stark erfüllt von Parallelismen. Ich erkläre gleich, was das ist. Das heißt, dass mehrere Verse hintereinander sagen eigentlich fast das Gleiche und trotzdem sagen sie etwas anders. Sie betonen etwas anderes. Wenn wir Psalm 30, ihr braucht ihn nicht aufschlagen, wir haben ihn jetzt zweimal gelesen, dort lesen wir, Du hast mir meine Klage in einen Reigentanz verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich zu Freude umgürtet oder mit Freude umgürtet. Also eigentlich das Gleiche und trotzdem in zwei Sätzen. Das ist so ganz normal für die Hebräer. Das benutzen die so. Also eine unruhige Klage in einem Trauergewand. Eine unruhige Klage in einem Trauergewand wurde verwandelt in ein frohes Springen und Tanzen voller Freude. Ja, das kann man, das ist wie eins, nur die drücken das so aus. Oder wenn wir Psalm 24 einmal aufschlagen, das möchte ich gerne mal mit euch zusammen durchgehen. Und nach diesem Psalm würde ich gerne einmal, dass wir zusammen was singen. Psalm 24, Abvers 1, ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, also die Erde und was auf ihr ist, und dann die zweite Hälfte, der Erdkreis und seine Bewohner. Also nicht nur das, was auf der Erde ist, gehört dem Herrn, sondern auch seine Bewohner gehören dem Herrn. Ja. Dann Vers 2, denn er hat ihn gegründet über den Meeren, die Erde steht fest, und wenn es drumherum alles Wasser ist, trotzdem die Erde ist fest, sie schwimmt nicht weg, und befestigt über den Strömen. Selbst wenn das Wasser reißend ist, ja, es ist ein Sturm drumherum, trotzdem ist die Erde fest, weil Gott sie gegründet hat. Dann Vers 3, wer darf auf den Berg des Herrn steigen, so wie Mose damals auf den Berg gestiegen ist, hier auf den Berg des Herrn. Und dann weiter, und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Also es ist nicht nur der Berg Gottes, sondern das ist eine heilige Stätte, und die Heiligkeit wird nochmals betont, aber gemeint ist dasselbe. Vers 4, wer unschuldige Hände hat, aber das reicht noch nicht, unschuldige Hände zu haben, und ein reines Herz, das gehört zusammen. Unschuldige Hände und reines Herz, das packt man zusammen, das sollte man nicht trennen. Wer seine Seele nicht auf Trug richtet, also wer nicht betrügen möchte, sondern ehrlich sein möchte und nicht falsch schwört, auch das gehört wieder zusammen und da sollte nicht getrennt werden. Vers 5, der wird Segen empfangen von dem Herrn, also zum einen Segen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Aber nicht nur Segen, sondern auch Errettung darf dieser Mensch genießen. Und so wird in den Psalmen sehr häufig argumentiert. Also immer wieder eins, zwei und häufig gehören die zusammen und beschreiben eigentlich nur ein und dasselbe. Und wir werden das auch gleich im Psalm 1 sehen. Jetzt würde ich gerne mit euch zusammen was singen. Ich weiß nicht, wollt ihr dazu aufstehen? Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne machen. Ja, das waren jetzt keine Parallelismen, ja, das waren Wiederholungen, die wir jetzt gesungen haben. Aber auch das benutzen die Psalmisten häufig, um einfach aufzuzeigen, das ist mir wichtig. Ja, und deswegen wiederholt er es immer wieder, lobt Gott und lobt Gott und lobt Gott und lobt Gott. Und wir meinen, wir haben es schon verstanden und er macht immer weiter und weiter und weiter. Aber es ist einfach nur, es soll betont werden. Stellt euch mal vor, nachdem ihr jetzt das Thema der Psalmen kennt, stell dir mal vor, wir wollen einen Festgottesdienst organisieren. So wie jetzt die Einweihung. Und das Thema dieses Gottesdienstes ist der Tag des Lobpreises oder Tag des Lobes. Womit würden wir diesen Tag eröffnen? Was wäre so das erste Lied, was wir vorsingen würden? Was wäre das erste Vorlesestück, was wir so bringen würden? Großer Gott. Psalm 150 wäre doch gut, oder? So habe ich vorhin gelesen. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt und lobt und lobt und lobt und lobt. Vom ersten Lied sind die Leute eingestimmt. Ja, heute wollen wir loben, heute geht es um Lob und wir wollen daran teilnehmen. Gott ist ganz anders. Ich glaube, wir wissen das schon. Gott ist ganz, ganz anders. Lass uns mal den ersten Psalm lesen. Ich meine, Gott weiß doch, dass das Thema dieses Buches Lob ist. Das war doch Sinn des Ganzen. Aber trotzdem, Gott beginnt dieses wundervolle Buch des Lobpreises ganz anders. Psalm 1. Wohl dem, achtet mal darauf, wer hier angesprochen wird. Achtet mal darauf, ob Gott angesprochen wird, wie oft Gott vorkommt, ob der überhaupt vorkommt. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, das gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen, der führt ins Verderben. Wird Gott hier einmal angesprochen? Nee, überhaupt nicht. Wird Gott hier gelobt? Eigentlich nicht. Und wer wird angesprochen? Der Mensch. Ja, ganz eindeutig, der Mensch. Und es wird aufgezeigt, einmal du, einmal du. Gott möchte, dass beim Lesen dieses Buches niemand sich wohlfühlt, der diese ganz, ganz wichtige Frage geklärt hat. Gott möchte, dass wir zum einen wissen, es gibt zwei Wege. Der eine Weg heißt, sich von der Sünde fernzuhalten, sich gegen die Sünde zu entscheiden und sich für Gott und für sein Wort zu entscheiden. Und der andere Weg ist, einfach mit der Welt und mit der Sünde mitzuleben. Es gibt diese zwei Dinge. Und Ausleger haben gemeint, es ist die enge Pforte der Psalmen. Gott zeigt von Anfang an auf, wenn du weiterlesen willst, klär das bitte. Das ist das Erste, was du klären musst. Der eine Weg führt ins Verderben, der andere Weg zum Glück und zur Herrlichkeit. Gott möchte nicht, dass irgendjemand sich erfreut an den Segnungen, die die Psalmen beinhalten, der diese Frage nicht geklärt hat. Und der Psalmschreiber beginnt in Vers 1 mit den Worten, wohl dem. Anders gesagt, glücklich ist der, glücklich schätzen kann der, der folgende Dinge erlebt. Dann führt er drei Verneinungen auf. Er sagt, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder oder nicht tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Warum macht er das so? Warum beginnt er damit, erstmal die Menschen damit zu konfrontieren, zu sagen, zuerst nein, nein, nein? Gott weiß, der Psalmist oder Gott durch den Heiligen Geist weiß, dass er zu Menschen spricht, die jeden Tag mit der Sünde kämpfen müssen. Er spricht ganz aktuell. Das ist nicht etwas, was nur damals mal gegolten hat, sondern er spricht heute in unseren Alltag hinein. Und er sagt, wenn du glücklich sein willst, wenn du froh sein willst, dann gelten für dich diese drei Neins. Dann heißt es für dich, dass du dich wegdrehen sollst, dass du dich dafür entscheiden sollst und sagen sollst, das will ich nicht. Und er sagt hier zum einen, dass er sich wegdrehen soll und nicht dem Rat der Gottlosen folgen sollte. Wir leben in einer Welt, die uns durch Medien und durch viele andere Einflüsse immer wieder etwas raten möchte, durch Werbung. Immer wieder bekommen wir Ratschläge. Ratschläge wie Drogen, Alkohol, Wohlstand, Ehescheidung, Untreue und so weiter. All das, mit diesen Dingen sind wir ständig konfrontiert. Und Gott sagt uns, wenn du glücklich werden willst, nicht nach diesem Rat, den die Welt dir gibt, über die Werbung, über die Medien oder wie auch immer. Als Weiteres sagt er, wenn du glücklich werden willst, dann darfst du nicht treten auf den Weg, den die Sünder benutzen. Dieser Weg ist ausgetreten. Sehr viele Menschen sind darauf gegangen, aber du sollst ihn nicht benutzen. Diese Menschen ertränken ihre Schuld in Alkohol, sie leben in sexueller Untreue, sie leben in Lügen, sie ignorieren den anderen. Es ist denen egal, wie es dem anderen geht, sondern es geht nur um mich, in Egoismus. Und Gott sagt, wenn du glücklich werden willst, dann darfst du diesen Weg nicht betreten, auch wenn das alle anderen um dich herum tun. Du sollst diesen Weg nicht gehen. Als Nächstes heißt es hier, wer glücklich werden will, soll nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Und das heißt, du sollst dich nicht dort entspannen, wo gespottet wird, wo dummes Zeug gesprochen wird oder wo der Übermut vorherrscht. Und das ist in der heutigen Zeit, es ist sehr wichtig, wo wir uns hinsetzen, um uns zu entspannen. Und es sollte nicht diese Dinge sein. Und diese dreifache Verneinung, die der Psalmist hier anschneidet, es beschreibt nicht einen augenblicklichen Zustand, sondern es geht wirklich um eine Lebenseinstellung. Wenn du dauerhaft glücklich werden willst, dann solltest du das zu deiner Lebenseinstellung machen. Und ein Christ sollte stattdessen tun, oder jemand, der glücklich werden will, er soll, Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Ich habe das schon erwähnt, wir sind Menschen, die von Lust angetrieben werden. Wir merken das bei den Kindern sehr, sehr gut oder sehr genau. Wenn die zu etwas keine Lust haben, dann machen sie das nicht. Und man muss sie immer wieder dazu drängen und schubsen und überreden, dass sie das tun. Aber sie wollen eigentlich nicht. Aber wir werden von Lust getrieben. Und wer glücklich sein will, der sollte darin seine Lust haben, im Wort Gottes, in dem Lesen und Studieren des Wortes Gottes. Dieses Nachsinnen beschreibt ein ständiges Murmeln, ein Vertieftsein in dem Wort Gottes. Und es geht darum, dass man wirklich darum bestrebt ist, zu verstehen und zu begreifen, was will Gott mir mit diesem Wort sagen? Was will er, was erwartet er von mir? In Vers 3 wird derjenige, der glücklich sein will, verglichen mit einem Baum. Der Baum ist gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, das gerät wohl. Und das ist für uns ein deutlicher Hinweis, dieser Baum stand dort nicht immer. Nicht immer war sein Platz am Wasser, aber er wurde dorthin verpflanzt. Und auch wir sind in die Nähe des Wortes Gottes verpflanzt worden, einfach so bildlich gesprochen. Wir sind Kinder Gottes geworden. Und wenn wir glücklich werden wollen und glücklich sein wollen, dann sollen wir unsere Wurzeln zu diesem lebendigen Wasser ausstrecken. Wir sollen das Wort Gottes unsere Kraft aus dem Wort Gottes ziehen und das Wort Gottes wirklich begierig und voller Eifer lesen. Und wenn wir das tun, dann verspricht Gott uns Beständigkeit. Also konsequentes feste Stehen und konsequentes Fruchtbringen. Seine Blätter verwelken nicht, sagt der Psalmist. Und Vers 4, ich gehe etwas schneller, weil ich merke, die Zeit ist ziemlich weit vorgerückt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Die Gottlosen sind ganz anders. Diejenigen, denen Gottes Weg ganz egal ist, Gottes Wort vollkommen egal ist, sie haben keinen festen Stand, sie sind nicht festgewurzelt irgendwo und ihre Quellen sind auch nicht etwas Lebendiges, nicht das lebendige Wasser. Sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Und auch das kennen wir in der Bibel schon häufiger. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass Gott etwas auf die Waage legt und schaut, welches Gewicht hat das. Das hat er zum Beispiel bei dem Belsazar getan. Da sagt Gott zu ihm, Thekel, du bist auf eine Waage gewogen und aber bist zu leicht erfunden. Und so geht es mit dem Gottlosen. Die sind einfach zu leicht und Gott sagt, du hast kein Gewicht von mir. Und Vers 5, darum, also aus diesem Grund, weil sie zu leicht sind und weil sie keinen Wert haben vor Gott, also keinen Wert, weil sie Gott nicht gehorsam sein wollen oder nicht errettet sind, darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und der Psalmist hat eine Schlussfolgerung. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Und hier zum Schluss lesen wir nochmal die zwei Wege. Einmal den Weg des Gerechten und zum anderen den Weg des Gottlosen. Ich möchte zum Schluss kommen. Einfach weil die Zeit jetzt so weit vorgerückt ist, möchte ich nicht auf alles eingehen. Ich denke, viele Dinge werden sich im Laufe der Psalmen auch nochmal wiederholen.